Auch herzlich willkommen von meiner Seite. Mein Name ist Cyril Schneider, ich darf Gemeindeleiter sein dieser wunderbaren Gemeinde und heute Predigt haben. Und der Güte hat es in der Einleitung schon gesagt, es ist alles ein bisschen anders gekommen, als wir geplant haben. Auch heute wäre eigentlich ein Kids und Teen Days Gottesdienst gewesen. Heute hat Kids und Teen Days Band gespielt, wir hätten Kids und Teen Days Gebet gehabt. Nach dem Gottesdienst miteinander das zelebrieren. Jetzt ist alles anders gekommen. Aber es ist bei vielem anders gekommen. Die haben dann ihre Reisen nicht können antreten. Haben vielleicht etwas Schönes gebucht, lange drauf gespart. Vielleicht hast du einen neuen Job, hättest du antreten sollen. Plötzlich gibt es die Stelle nicht mehr oder du kannst noch nicht wechseln. Wir haben ein Homeoffice. Du bist vielleicht sogar krank gewesen, hast nicht können operieren, weil die Operationen verschoben werden müssen. Oder noch schlimmer, du bist krank geworden, weg. Wegen dem Virus, hast du gelitten oder andere Krankheiten bekommen, hockst du hier allein unter Quarantäne. Manchmal kommt es einfach anders. Oder wenn wir jetzt an Beirut denken, an unsere Geschwister in Beirut, was dort passiert ist, die haben wahrscheinlich auch alles anders geplant gehabt. Ich weiß nicht, ob ihr das Video gesehen habt von dem Hochzeit. Die Frau, die gerade ein Fotoshooting gemacht hat bis Hochzeit und dann ist es passiert, wie eindrücklich das ist. Die haben sich das alles anders vorgestellt, den ersten Tag. An ihrem Hochzeit, an ihrem wunderbaren Tag. Und dann kommt einfach alles anders. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Du planst, du freust dich auf etwas und dann geht es nicht. Oder es kommt schlimmer. Und dann, mir rutscht dann so ein «Hei normal» raus. So ein «Nein, muss das sein?» «Hei normal, warum jetzt, Gott? Warum das?» Und wir wollen uns heute mit einer Geschichte befassen. Wir haben gerade kürzlich eine Predigt über den gleichen Text gehabt. Ich schaue es heute von der anderen Seite an, von einer Familie, die Eltern von dem Protagonisten, was heute darum geht, die haben sich das auch anders vorgestellt. Die haben ein Kind erwartet, vielleicht ein Geschwisterte. Man hat sich darauf gefreut. Wir haben auch gerade so eine ähnliche Situation bei unseren Missionaren draußen, denkt man sie im Gebet, dass man alles. Eine ähnliche Situation wie die Geschichte, wo wir nachher drauf kommen. Man freut sich auf das Kind. Eine weitere Arbeitskraft im Haushalt, die Rente ist gesichert, damals noch. Und dann kommt das Kind, alles ist gut am Anfang, man freut sich. Und dann merkt man so, irgendetwas stimmt nicht. Das Kind reagiert nicht, wie es sollte. Man kratzt sich seine Sparte zusammen, geht zum Arzt. Der ist sich nicht sicher, wartet ab. Die Augen sind am Anfang immer ein bisschen grau, bei jedem Kind auf die Welt kommt ein bisschen blau, es macht noch nichts. Sie warten, es passiert nichts, das Kind reagiert immer noch nicht. Es wird grösser. Und das Kind sieht nichts. Und die Eltern gehen wieder zum Arzt. Der sagt, ich kann nichts machen. Das letzte Geld ist ausgegeben. Verzweiflung macht sich breit. Man geht noch zu einem Wunderheiler. Aber das Kind ist blind. Seit Geburt und aus der Verzweiflung heraus wird irgendwann Resignation. Und in unserer Geschichte, wo es darum geht, landet das Kind dann schlussendlich auf der Straße. Und heute soll es darum gehen, dass genau aus dem «Hei nochmal Gott, warum?» «Hei nochmal» ein Halleluja wird. Und die Geschichte, die wir miteinander lesen wollen, da geht es genau um das, um die Verzweiflung, um die Situation, wo wir drinstehen. Und dann kommt Gott ins Spiel. Und dann wird aus dem «Hei nochmal», aus dem Ausruf der Verzweiflung ein Halleluja. Und man findet den Text im Johannes 9, Vers 1 bis 7, die die Bibel aufschlagen, die mitlesen wollen, wäre jetzt Gelegenheit, um die führen zu nehmen. Ich habe da ein bisschen eine modernere Übersetzung genommen. Im Vorbeigehen sah Jesus einen Mann, der von Geburt blind war. Die Jünger fragten Jesus: Rabbi, wer ist schuld, dass er blind geboren wurde? Wer hat hier gesündigt, er selbst oder seine Eltern? Jesus antwortete: Weder er ist schuld noch seine Eltern. Er ist blind, damit Gottes Macht an ihm sichtbar wird. Solange es Tag ist, müssen wir die Taten Gottes vollbringen, der mich gesandt hat. Es kommt eine Nacht, in der niemand mehr wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als Jesus dies gesagt hatte, spuckte er auf den Boden und rührte einen Brei mit seinem Speichel an. Er strich den Brei auf die Augen des Mannes und befahl ihm, geh zum Teich Schiloach und wasche dir das Gesicht. Schiloach bedeutet der Gesandte. Der Mann ging dorthin und wusch sein Gesicht. Als er zurückkam, konnte er sehen. Also die Geschichte von dem Blinden, wo wir vorher gehört haben, die Eltern verzweifelt, jetzt hockt er an dem Ort, bettelt vor dem Tempel. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, das ist so eine von diesen Geschichten, wo ich mich über die Jünger immer so richtig aufrege. Ich rege mich öppen auf über die Jünger. Der Herr, ich wollte erst in seinem Himmelreich, so etwas würden wir Schweizer uns gar nicht erlauben zu fordern, so zurückhalten, wie wir sind. Ich möchte zu Rechten sitzen von Gott. Unglaublich. Sie lassen Kind nicht zu Jesus. Sie versprechen ihm, sie werden bis ans bittere Ende bei ihm bleiben. Und auch da wieder auf so einer Stelle, und dachte, wie könnte ich einfach den Mann, den Blinde, der dort sitzt, so verurteilen? Es ist aber auch eine von den wenigen Stellen, wo ich mich ein bisschen bei Jesus aufrege. Ich denke, wäre jetzt nicht Zeit, deine Jünger zu tadeln, wenn die einfach den armen Mann so verurteilen? Wo ist das Mitgefühl? Sammelt doch besser Geld für ihn, anstatt so Blödsinn zu reden. Betet für ihn, könnte Jesus sagen. Aber Jesus tut das nicht in dieser Situation, weil er immer aufs Ziel schaut, auf das, was er mitgeben will. Und er möchte den Jüngern in dieser Geschichte etwas zu verstehen geben. Er möchte dem Blinden etwas zu verstehen geben. Und auch uns. Dass wir verstehen, wie aus dem Heinemal ein Halleluja wird. Jetzt aber die Reihe noch in dieser Geschichte, Vers 1. Im Vorbeigehen sah Jesus einen Mann, der von Geburt blind war. Wenn wir das Kapitel vorher schauen, ist es gerade die Situation, wo Jesus wieder mal mit den Pharisäern im Tempel gestritten hat. Und das mal hat der Streit so eskaliert, dass Jesus den Tempel hat fluchtartig verlassen. Sie haben schon die Steine in der Hand gehabt und haben schon nach Jesus schmeißen. Und Jesus flüchtet aus dem Tempel. Er kann sich in Sicherheit bringen. Und auf dieser Flucht vermutlich, man ist sich nicht ganz einig, aber das Wort «und» im Urtext kann sein, dass es wirklich verbindend ist, gerade zu der nächsten Geschichte. Auf der Flucht hat Jesus Zeit und sieht da den blinden Mann hocken, fängt mit ihm ein Gespräch an, er erfährt, dass er von Geburt an blind ist. Vielleicht hat er es auch gewusst, die Jünger haben es sicher nicht gewusst, aber es muss ein Gespräch stattgefunden haben, sonst hätte auch der Dialog mit den Jüngern nicht stattgefunden. Also er hat sich Zeit genommen für den Blinde auf der Flucht. Und heute geht es ein bisschen um Gegensätze in diesem Text. Es hat ganz viele spannende Gegensätze, die uns werden beschäftigen werden. Insgesamt sind mehrere, aber insgesamt werden wir uns drei anschauen. Und der erste Gegensatz, der kommt, ist blind und sehend. Haben wir uns den ersten Vers noch vergegenwärtigt? Jesus sah einen Mann sitzen, der blind ist. Also das Sehen und das Blind, das stoßt da aufeinander. Und wenn wir uns an die Ursprungsfrage erinnern, wie wird aus dieser Verzweiflung ein Halleluja, ein Lobet den Herrn, dann ist die erste Voraussetzung, dass wir sehen und nicht blind sind. Wir wissen ja, wie die Geschichte endet im Vers 38, wo dann der Blinde sagt, Herr, ich glaube. Und er betete ihn an, als er geheilt worden ist. Und er plötzlich Jesus sieht. Seine Stimme, nicht nur seine Stimme gehört, ihn sieht. Und wir haben vor ein paar Wochen über das Thema geredet, ob wir systemrelevant sind oder nicht. Wir als Christen sind systemrelevant, weil wir sehen. Wir sehen die Wahrheit. Wir sehen Jesus. Wir sehen viele Sachen. Wir sind zwar alle miteinander von Geburt an blind, genau wie der Mann in unserer Geschichte. Jeder Mensch, der auf die Welt kommt, sieht die Wahrheit nicht. Das ist eigentlich noch verrückt. Du, der mit Jesus lange unterwegs bist, hast das vielleicht ein bisschen vergessen, aber viele, die Grosszahl auf dieser Welt, kennt Jesus nicht, kennt die Wahrheit nicht. Die Wahrheit ist Jesus. Und weil wir die Wahrheit kennen und wir sehen, ist das mal die erste Voraussetzung, dass wir überhaupt fähig sind, aus einer verzweifelten Situation unser Herz von Jesus berühren zu lassen, zu einem Halleluja, zu einem Gott, ich weiß, dass du wirkst, Gott, ich kann dir vertrauen. Dann sind wir plötzlich sehend. Wir sehen, dass die Menschen getrennt sind von Gott. Wir sehen, dass Jesus der Retter ist. Das grösste Geheimnis der Welt. Wir sehen plötzlich, was der Zweck von uns auf dieser Welt ist. Plötzlich ein Sinn im Leben. Aber wir sehen auch plötzlich die Not der Menschen. Und das ist auch so ein Gegensatz, wo wir nur am Rand drauf eingehen. Jesus sieht die Not, die Jünger sehen die Schuld. Und ich tendiere auch ein bisschen zu dem. Manchmal sind wir so schnell im Urteil. Ich sehe jemanden und denke, oh, und ist doch völlig selber schuld, hätte er doch auf mich gehört oder hätte er doch das gemacht, anstatt dass ich einfach sage, hey, und der Mann oder die Frau, die Familie, die ist in Not, ich helfe. Jesus, die Jünger schauen in die Vergangenheit, was war es? Jesus schaut in die Zukunft. Was hat Gott damit vor? Wie wird er verherrlicht? Ich glaube, ich streife das. Es tönt ein bisschen. He? Warte mal schnell. Jesus sieht die Not, die Jünger die Schuld. Und ich habe es am Anfang gesagt, ich habe nicht ganz verstanden, warum Jesus da die Jünger nicht tadelt für ihre Vorurteile. Dazu muss man ein bisschen wissen, dass in dieser damaligen Zeit, übrigens auch heute, ich komme nachher noch drauf, der Glaube geherrscht hat, dass jeder selber schuld ist für seine Situation. Sie sind also überzeugt, er oder seine Vorfahren haben irgendetwas falsch gemacht. Das war ein weit verbreiteter Glaube. Und wir kennen das aus allen Religionen eigentlich fast. Also wir kennen das aus dem Hinduismus, mit dem Karma. Man nennt das Vergeltungskausalität aller Taten. Also das, was ich in meinem Leben vorher gemacht habe, das bade ich jetzt aus. Und die Jünger haben das auch gekannt. Die Prägung übrigens auch die Pharisäer. Sie haben die Idee gehabt, dass das, was Volk Israel passiert ist, wenn sie sich von Gott abgewendet haben, das gilt auch für jeden einzelnen Israelit, also der Individualismus ist also auch schon über 2000 Jahre alt. Es betrifft jeden Einzelnen. Wir sehen ja später dann in der Geschichte, wenn sie mal ganz lesen, auch die Pharisäer haben so gedacht. Du bist voll in Sünde geboren, willst uns lehren. Du hast vorher so ein schlechtes Leben geführt, wo der Blinde vor ihnen steht und du möchtest uns belehren. Aber Jesus ist in dieser Situation die Verherrlichung von Gott wichtiger gewesen als irgendeine theologische Debatte. Das fasziniert mich, dass Jesus einfach immer so parat ist, so präsent ist. Um was geht es eigentlich in dieser Situation? Was ist der Benefit aus dieser Situation? Und mir, oder ich zumindest für mich, kann sagen, nein, ich sehe meistens die Schwierigkeiten, Probleme. Und manchmal habe ich das Karma-Denken auch ein bisschen in mir. Und manchmal braucht es Gott auch tatsächlich, dass ein Mensch krank gelassen werden, dass etwas Schwieriges passiert, als Ruf, als Liebesruf, nicht als Strafe, sondern damit du umkehrst, vielleicht plötzlich auf Gott fängst an zu hören, durchaus eine Möglichkeit, dass Gott zu dir redet. Gott ist aber Schöpfer und nicht Zerstörer. Das ist immer wichtig zu wissen. Gott möchte etwas kreieren aus dieser Situation, nicht etwas kaputt machen. Und darum schlussfolgert Jesus dann im nächsten Vers, weder seine Eltern noch er selber hat in dieser Situation gesündigt, sondern Gott soll verherrlicht werden. Und dann sagt er etwas ganz, ganz Interessantes. Dann wechselt er in die Wir-Form. Dann sagt er, wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat. Oder ein bisschen moderner übersetzt, solange es Tag ist, müssen wir die Taten Gottes vollbringen, der mich gesandt hat. Es kommt eine Nacht, in der niemand mehr wirken wird. Oder niemand mehr wirken kann. Jesus redet oft von ich. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin der Retter. Ich bin der Messias. Ich bin der Menschensohn. Der mich kennt, der kennt Gott. Und da ist es Wir drin. Es Wir. weil es da um den Rettungsplan geht. Wie er sagt, wir miteinander, wir sind beauftragt, die Verherrlichung Gottes auf dieser Welt voranzutreiben, die Sichtbarkeit von Gott herzustellen, durch das, was er tut, durch das, was er vorhat. Und auch da haben wir kürzlich darüber geredet, in der Frage vom Systemrelevant. Du bist systemrelevant, weil du eben genau den Unterschied kannst ausmachen, dort, wo du bist. Weil eben genau du die Wahrheit siehst, kannst du den Unterschied ausmachen. Weil du gerade die Wahrheit kennst, weil du Jesus persönlich kennst, ist es da ein Wir. Wir miteinander, mit Jesus. Das haben wir kürzlich auch angeschaut. Und jetzt verlieren wir ein bisschen die Geschichte im weitesten Sinn und bleiben natürlich schon im Text, aber jetzt kommt auch ganz, ganz spannende Aussage. Und etwas, was wir in dem Zusammenhang mit dem Wirken, dass wir Menschen, wir Christen wirken sollen auf dieser Welt, oft etwas Wichtiges vergessen, nämlich das Wirken von unserer Möglichkeit, die Möglichkeit, die wir haben, die Zeit, die wir haben, die ist auch begrenzt. Solange es Tag ist, müssen wir die Taten Gottes vollbringen, der mich gesandt hat. Es kommt aber eine Nacht, in der niemand mehr wirken kann. Der Vers soll uns auch beschäftigen, weil da hat es auch wieder einen Gegensatz drin. Tag und Nacht oder Nacht oder Tag. Wenn wir den Menschen das Evangelium erzählen, oder auch in Evangelisationen hört man das öfter, dann sagt man so, ja, und du kannst dich jetzt entscheiden für Jesus Christus, du kannst umkehren, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Irgendwann ist der Zug abgefahren. Irgendwann ist die Chance vorbei, zu Jesus umzukehren. Ich glaube auch, dass uns Christen ein Stück weit Zeit davonlaufen kann, dass wir in dieser Situation sind. Irgendwann ist es spät, zu wirken. Irgendwann ist es spät, ganze Sache mit Jesus zu machen. Irgendwann ist es spät, sein Herz ganz Jesus Herz zu geben. Und der Sigi Nüsch hat vor 2, 3, 4 Wochen auch darüber predigt, wir sollen Gott von ganzem Herzen suchen. Ein Text, den man auch oft auf Menschen projiziert, die Gott noch nicht kennen, aber es gilt auch für uns. Wir sollen Gott von ganzem Herzen suchen. Wie es der David im Psalm sagt, ich sinne nach Tag und Nacht über deine Gesetze. Dort geht es darum, ich sinne Tag und Nacht über dich, Gott, wie du bist, was du vorhast in meinem Leben. Die Reise, Gott zu suchen, die Reise, sich Gott ganz hinzugeben, die ist eigentlich für uns in dem Dasein nie zu Ende. Das hört nicht auf, wenn wir uns zum Glauben bekennen, zu Jesus bekennen, Gott besser kennenlernen. Das ist ein lebenslanger Auftrag. Denn Gott besser kennenlernen bedeutet, ihm näher zu kommen, seinen Auftrag besser zu verstehen, sein Willen besser können zu tun. Das ist ein Weg, wo wir gehen sollen. Also es ist nicht nur die Zeit der Umkehr ist begrenzt, sondern auch die Zeit vom Wirken. Für uns als Christen. Jesus erwähnt das immer wieder, beispielsweise auch im Gleichnis von dem Talent, wo er sagt, hey, handelt damit, bis ich wiederkomme. Es kommt eine Nacht, da wird alles vorbei sein. Und Jesus redet da nicht, bewusst nicht von dieser Nacht. Also er bezieht sich nicht auf die Entrückung, wo wir Christen alle zu Jesus kommen werden. Er bezieht sich nicht auf einen Punkt, sondern eine Nacht. Das kann sein, deine Gesundheit. Das kann sein, eine Situation, wo etwas verändert. Das kann sein, dass wir sterben. Das kann sein, dass wir abdriftet. Was auch immer. Die Zeit ist also beschränkt. Und Jesus sagt, handelt mit dem Talent, das ihr habt, bis ich wiederkomme. Ich schwinge ja nicht gerne die Angstkühle, eben so, du musst jetzt dich entscheiden und sonst. Aber es beschäftigt mich, der Gedanke beschäftigt mich zutiefst. Ich frage mich in meinem Leben immer wieder, tue ich wirklich Gottes Willen? Bin ich dran an seinem Werk? Ich habe früher immer gesagt, ein Christ, der hat eigentlich keine Zeit für Midlife-Crisis. Wir kommen so ein bisschen in das Alter, also die meisten, die heute da sind, sind ein bisschen drüber oder dran. Die Jungen sind ja im Camp heute. Aber es gibt so eine christliche Midlife-Crisis. Zumindest. Zumindest bei mir. Und mir geht es manchmal so, dass ich mich frage, lange das, was ich tue? Versteh mich nicht falsch, es geht nicht um Werkgerechtigkeit, es geht nicht darum, ich muss etwas tun, um im Himmel zu kommen. Jesus wird die Tür aufmachen und sagen, du hast mich, dich zu mir bekannt, ich bekenne mich zu dir, komm rein. Aber ich habe immer so das Gefühl, ich stehe mit leeren Händen da. Ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl kennt. Gott, habe ich wirklich auf dich gehört? Gott, habe ich auf dich geschaut? Und wenn wir so 20 sind, ich kann mich noch knapp daran erinnern, dann sieht man das Leben ein bisschen so, oder? Und denke, ich habe das ganze Leben vor mir und irgendwann, ich mache Ausbildung und irgendwann habe ich dann schon Zeit für Gott. Und dann so mit 40, 45 fängt man sich so ein bisschen an zu drehen, das ist eben die Phase von der Midlife, oder? Und dann fängt man plötzlich an zu schauen und denkt, oh Mann, 30 Jahre sind schon wie, 50, 55, ja, wann kommt denn die Zeit, wo Gott bei mir wirkt? Wann kommt denn die Zeit, wo ich mich Gott ganz hier hergebe? Weil die Wand kommt immer näher. Und Jeremia hat es im Vers 12, 5 schön gesagt, hey, wenn du schon müde bist, mit Fußgängern zu gehen, wie würdest du denn mit Ross reiten, mit Ross mitrennen? Ja, wenn du jetzt das Gefühl hast, die Zeit kommt dann schon irgendwann, jetzt ist noch nicht Zeit, wie würdest denn du im hohen Alter noch Saft haben, Kraft haben, die grossen Taten zu vollbringen, die ich mit dir vorkam, die letzten 30 Jahre? Natürlich können wir auch im hohen Alter noch wirken. Gott sei Dank. Und das grösste Wirken bleibt uns das Leben lang erhalten, das ist das Gebet. Aber es geht mir nicht um das, sondern es geht um das, dass wir Gefahr laufen, etwas zu verpassen, dass wir Gefahr laufen, in der Nacht innen zu bleiben und nicht am Tag, weil die Zeit, die ist beschränkt. Und sie ist so kurz. Wenn ich mit älteren Leuten, noch älteren Leuten rede, dann sagen sie, weißt du, die Zeit ist so schnell rum. So schnell. Und mit 20 haben wir auch das Gefühl, es steht alles vor uns. Blub. Geht es euch auch so manchmal? Also mir geht es so. Und das beschäftigt mich. Und dann mache ich mir Sorgen und habe das Gefühl, Gott, habe ich auf dich gehört. Oder stehe ich irgendwann da und sage, ich habe so viel Prag für dich, Cyril. So viel. Es ist wie Weihnachten und du hast einfach nicht alle Geschenke ausgepackt. Komm rein, aber du hast vielleicht vieles verpasst. Einfach weil ich denke dann, es kommt dann, die Zeit kommt. Mir geht es jetzt nicht nur um Mitarbeit, versteht mich nicht falsch. Es geht nicht darum, dass wir arbeiten im Reich Gottes. Das ist schlussendlich die Folge daraus, dass wir uns Gott ganz hingeben. Dass wir Gott ganz wirken lassen in unserem Leben. Dass wir mit dem Heilen mal, mit dieser Verzweiflung, mit den Ängsten, die wir haben, mit den Grenzen, die wir anstehen, versteht, Gott möchte aus dem etwas machen können. Aus dieser Situation, in der du drin stehst. Wir sind der Blinde an dieser Straße. Und jetzt werden wir sehend. Und Herr, ich bete dich an. Solange es Tag ist. Das ist fast der Hauptpunkt, der mich in dieser ganzen Botschaft beschäftigt. Der Gegensatz von Tag und Nacht. Wir haben noch ein paar Sachen, aber nimm das mit. Frag dich ganz neu, egal in welchem Alter das du stehst, wandle ich im Tag, bin ich bereit, die Zeit, die Gott mir gibt, ganz für ihn auszufüllen. Es geht so schnell und wir haben die Kraft und die Möglichkeiten nicht mehr. Nutze den Tag. Jetzt ist da noch die Sache mit dem Brei. Jesus spreut am Boden, macht einen Brei. Ich finde das köstlich. Ich finde auch die Geschichte cool. Ich weiß über die gerade präsent. Jesus hat ja schon mal einem, der blind ist, einen Brei gemacht. Und dann hat er gefragt, ja, siehst du schon etwas? Und dann sagt er, ja, ich sehe da ein bisschen Bäume rumlaufen. Und dann sustiert Jesus noch mal ein bisschen. Ich finde das einfach herrlich, wie der Heilungsprozess läuft, wie Gott da nie gleich handelt. Er macht nicht Reiten daraus. Man macht es immer so oder so. Oder wir müssen es genau so machen. Oder es gibt keine Beschwörungsformel. Es ist einfach seine Souveränität. Beim Lahmen sagt er, steh auf, berührt er nicht. Beim Blinden spreut er am Boden. Beim Lazarus ruft er. Ähnliches kennen wir wie die Übergabe vom Heiligen Geist. Da gibt es die Theologie, da musst du immer die Hände auflegen. Es gibt die Theologie, da musst du die Hände nie auflegen. Es gibt alles Mögliche. Und die Bibel kennt einfach alles und sagt, hey, Situation. Hören auf Gott, was ist dran? Also es geht ja nicht um Reiten. Aber in dem Punkt ist es wichtig, dass Jesus am Bodensport in einen Brei macht. Warum? Denken wir daran, Jesus war auf der Flucht. Wir dürfen davon ausgehen, dass er ganz allein mit seinen Jüngern vor dem Blinden gestanden ist. Also nicht das Volk rundherum, das dann gesehen hat, wie beim Lahmen, boah, hey, der spricht ein Wort und plopp, steht drauf. Und für den Blinden wäre es auch ein bisschen komisch gewesen. Plötzlich sieht er, keine Berührung. Ich meine, die Blinden sind sensitiv über Berührung, über, ist jemand da? So stelle ich mir das zumindest vor. Und Jesus geht genau auf das Bedürfnis in dieser Situation. Gibt einen Brei. Und es war auch wichtig für den Blinden, weil er steht dann plötzlich vor den Pharisäern und fragt, ja, wieso bist du plötzlich sehend? Und das ist das, was der Stefan vor ein paar Wochen predigt hat. Dann ist er plötzlich zum Zeugen geworden. Da sind die Eltern zum Zeugen geworden. Da werden wir zum Zeugen. Ja, warum redest du immer von dem Jesus? Weil er mein Herz verändert hat. Warum redest du immer von dem Jesus? Weil er mir die Schuld vergeben hat. Weil er meine Last weggenommen hat. Weil er mich geheilt hat. Weil ich einen Sinn im Leben bekommen habe. Und der Blinde hat etwas zu erzählen, weil er einen Brei auf meine Augen geschmiert hat. Und das war wichtig für ihn, dass er für die Pharisäer etwas zu erzählen hatte. Die Pharisäer, ich bin sicher, die hat einfach abgestritten, wenn Jesus gesagt hat, du bist jetzt sehend. Ja, was hat er gemacht? Ja, nichts, hat etwas gesagt. Ah, dann ist es nicht Jesus gewesen, dann ist es Gott gewesen. Oder du bist gar nicht blind gewesen, das behauptet sie auch. Und so weiter. Aber Jesus passt sich der Situation an. Er reagiert so, dass es für den Blinden zu einer guten Geschichte wird. In unserer Geschichte ist aber nicht nur der Brei allein entscheidend, sondern der Blinde hat schon noch etwas machen müssen. Also der Lahme hat einfach gehen können, der andere Blinde hat einfach plötzlich gesehen. Und ich finde es fast gemein von Jesus, er sagt, und jetzt steh auf und geh zum Teich und wäsch dich. Der Arme muss noch einmal blind durchs Zeug durchstolpern. Aber es ist ein Glaubensschritt. Und er hat ja Jesus nicht gesehen. Er hat vielleicht ihn auch gar nicht so gut gekannt wie andere. Aber er hat ihm vertraut. Und das ist auch für uns wichtig, weil die Jünger hätten auch am Boden speuzen können und einen Brei machen. Ich hätte auch am Boden speuzen und einen Brei machen. Aber dass er dann tatsächlich sieht, der Schritt, der Glaubensschritt, der hat nur Jesus aufzeigen können. Und so ist es auch in unserem Leben. Jesus kann uns den Glaubensschritt zeigen, den wir brauchen, um genau an den Punkt zu kommen, wo wir unser Halleluja werden haben. Unser Das hast du für mich bereit gehabt. Und das ist der letzte Punkt. Bleiben wir stehen? Oder gehen wir? Sind wir der sitzende Lahme? Entschuldigung, der sitzende Blinde? Oder sind wir der, der sagt, ich gehe, oder die, ich gehe den Glaubensschritt, Gott wird mich führen. Der Blinde hat sich entscheiden müssen. Glaube ich das? Jetzt hat er dann einen Brei gemacht. Ich war schon bei x Wunderheiler gewesen. Meine Eltern haben das ganze Vermögen verhökert. Und die haben schon, weiss ich was, für Brei gemacht und Getränke und sind um mich herumgetanzt und weiss ich was. Aber dem Jesus, dem glaube ich. Und Jesus schmiert uns ja auch so einen Brei auf die Augen und dann sehen wir, wenn wir das machen, was er sagt. Aber wir haben manchmal das Gefühl, oder ich rede jetzt von mir, manchmal habe ich das Gefühl, ja, vielleicht muss es doch anders sein, wie das Jesus gesagt hat. Er hat mir gesagt, geh da durch, aber ich glaube, vielleicht hat er es auch so gemeint. Oder vielleicht muss ich noch einen Workshop dazu besuchen, wie das funktionieren soll. Vielleicht muss ich mehr beten, Worship. Vielleicht muss ich dies und jenes mehr machen. Umgangen vielleicht den Auftrag, wo Gott sagt, nein, du machst jetzt genau das. Einfach gehorsam sein und den Weg gehen, den Jesus für mich beraten hat. Stehen bleiben oder gehen, das ist ebenfalls die Entscheidung, die wir fällen müssen. Sei das jetzt Kids und Teenie Days oder das Camp. Sei das die Reise, die du nicht hast antreten. Sei das Situationen, die nicht so gewesen sind, wie du hast willen. Der Moment, wo du sagst, hein einmal, Gott, warum muss jetzt das sein? Zu dem Halleluja. Das sind die drei Schritte. Du wirst sehend. Das ist passiv, ist noch schön, wir müssen gar nicht so viel machen. Du wirst sehend, wenn du dich Jesus hingibst. Er wird an dir vorbeilaufen. Wenn du Jesus noch nicht aufgenommen hast in deinem Leben vielleicht, jetzt nicht ganz verstehst, was ich rede, Jesus wird an dir vorbeigehen. Er wird aber stehen bleiben und dich fragen. Aber er wird weitergehen. Und dann werden wir sehen, wenn wir diesen Moment nutzen, wo Gott in unser Herz redet und sagt, siehe, ich klopfe an und stehe vor der Tür, mach auf und ich komme rein. wenn wir Jesus in unser Herz aufgenommen haben, er uns anfängt zu arbeiten, wir nennen das Jüngerschaft, dann können wir auch, der Blinde ist ja in der Nacht, der sieht nichts, es ist dunkel und jetzt wird es taghell. Und diesen Tag sollen wir nutzen, Gott besser kennenzulernen, seinen Auftrag zu erfüllen, im Wissen, die Zeit ist beschränkt. Verpass die Zeit nicht. Es wäre eine Tragödie. Und zum Schluss der Glaubensschritt. Gang. Vertrau auf Gott. Der Blinde, der hat ja nichts gesehen, der ist wahrscheinlich durch das Dorf gestuchelt wie früher. Er hat gefragt, bin ich jetzt schon am Dorfbrunnen, muss ich jetzt rechts oder links? Vielleicht ist der Teich auch näher gewesen, ich habe auf die Karte nicht nachgeschaut, weiß es nicht. Aber er darf uns vertrauen, dass Gott ihn wird zu dem Teich führen. Und wir haben manchmal das Gefühl, wir müssen das ein bisschen selber finden, den Weg. Aber auch Gott ist bereits auf dem Weg dabei, von Anfang an. Wir müssen nur wählen. Heil nochmal. Verpassen wir den Tag nicht. Das ist das, was ich euch mitgebe, das, was mich am allermeisten beschäftigt hat in dieser Geschichte. Gott, zeig mir wirklich, was dran ist. Lass mich dich besser kennenlernen. Lass mich Zeit nutzen mit dir. Und das bitte ich dich, dass du das mitnimmst in die Zeit. Frag dich mal ganz neu. Stehe ich an dem Punkt, wo mich Gott will haben? Und dann darfst du in die Zukunft schauen. Du musst nicht in die Vergangenheit. Jesus schaut auch in die Vergangenheit. Ihn interessiert nicht, was vorher war. Jetzt, heute. Schau führen. Gott ist mit dir. Amen. Ich möchte beten, ich bitte die Band schon führen zu kommen. Wir werden jetzt eine Zeit vom Worship haben, wir werden auch Gelegenheit haben, dass du für dich heute kannst beten lassen. Ich glaube, es ist immer noch so, dass wir rausgehen mit dieser Person, links und rechts stehen. Vielleicht hörst du auch einfach mal in der Musik. Fragst Gott, was ist dran für mich? Bin ich in der Nacht unterwegs oder am Tag? Ich bete. Vater im Himmel, danke vielmals für dein Wort. Ich staune immer wieder, was alles in diesen paar Zielen drinsteht. Stefan hat schon darüber predigt, hat andere Sachen gesehen. Du hast andere Sachen jetzt heute für wichtig empfunden. Es ist so vieles drin in ein paar Versen, so vieles drin in der Bibel, so vieles drin in deinem Wort, wo wir einfach entdecken dürfen, wenn wir bereit sind, uns dir ganz hinzugeben, wenn wir das Licht anschalten, damit wir dein Wort sehen, nicht im Dunkeln unterwegs sind. Wenn wir bereit sind, die Glaubensschritte zu gehen, wo du bereit hast. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen heute, der da ist, dass du ihm den kommenden Tag deinen Moment schenkst, vielleicht im Hauskreis oder in der Ruhe, die Fragen stellen. Herr, was ist dran? Was möchtest du am Tagewerk für mich machen, für mich vollbringen? Was möchtest du, was ich tue? Was möchtest du, wo ich dran sein soll? Du hast so viel Gutes bereit. So viel Gutes. Und wir wollen nicht am Schluss von unserem Tag, am Schluss von unserem Wirken dastehen und müssen sehen, es wäre noch so vieles drin gewesen. Sondern wir wollen es jetzt entdecken. Und du möchtest das auch. Du hast es jetzt vor mit uns. Weder noch. Die Sachen, die uns widerfahren, die sind weder noch zum Schlechten, noch sind wir schuld. Oder wenn wir es sind, ist es nicht entscheidend. Sondern entscheidend ist, dass du etwas daraus machen kannst. Und das bitten wir dich. Danke, dass du da bist. Danke, dass wir auch jetzt Kids und Teen Days dürfen dir herlegen, wo wir auch mit einem heilen Mal gestartet sind. Heilen Mal sollen wir es durchführen. Wieso alles so schwierig? Und ich bin sicher, Ende Woche werden wir Halleluja singen, weil du etwas ganz, ganz Grosses daraus machst, weil Menschen dich kennenlernen, weil Menschen zum Glauben werden kommen, junge Menschen ein Leben starten, junge Menschen, die vorwärts schauen. Und wir bitten dich, dass sie dann nicht 30 Jahre lang warten, irgendwann zuschauen und sagen, oh, ich habe so vieles verpasst. Dass du ihre Herzen redest in dieser Woche, dass du zu uns redest. Wir danken dir. Amen.